Unser Text steht 2. Samuel 15, den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 314. 2. Samuel 15, Vers 17 bis 23. Es gibt in der Bibel auch Gestalten, die wir noch wenig beachtet haben. Die Bibel ist so reich, nie langweilig. Sie zeigt uns etwas von dem Lichtschein Gottes. Und darum habe ich diese Geschichte gewählt. 2. Samuel 15, Vers 17. Damals hat Absalom seine Revolution gemacht und seinen Vater vom Thron gejagt. Es war eine entwürdigende Flucht, als der David Jerusalem verlassen muss und dann barfuß durchs Kidrontal geht. Und dann sind da die Leute, die schon, der Simei hebt schon die Steine auf und wirft sie dem König nach. Jetzt darf jeder einmal kräftig noch dreinschlagen auf den Gedemütigten. Und als der König und alles Volk, das ihm nachfolgte, hinauskamen, blieben sie stehen beim letzten Hause. Und alle seine Großen blieben an seiner Seite. Aber alle Kreter und Pleter, das war die Leibwache, auch alle Gattiter, 600 Mann, das waren Söldnertruppe von den Philistern, die von Gad ihm nachgefolgt waren, zogen an dem König vorüber. Und der König sprach zu Ittai, dem Gattiter: Warum gehst du auch mit uns? Kehre um und bleibe bei dem neuen König. Denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich mit uns hin und her ziehen lassen, denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und nimm deine Brüder mit dir, dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. Ittai antwortete dem König und sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr der König lebt. Wo immer mein Herr der König ist, es gerade zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Der Vers ist mir wichtig. David sprach zu Ittai: So komm und zieh vorüber. Da zog Ittai, der Gattiter, vorüber und alle seine Männer und der ganze Haufe von Frauen und Kindern, die bei ihm waren. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog. Und der König ging über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege, der zur Wüste geht. Herr, mach uns dieses Wort Ittais groß. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es lebt heute in unserer Generation so ein großer Lebenswille. Besonders junge Leute, die haben einen Plan und sagen, es muss dieses Leben was hergeben, muss was rauskommen. Überall ein Planen, ein Schaffen, ein Suchen, wie können wir diesem Leben noch etwas Großes und Wichtiges abgewinnen, obwohl wir ja schon einsame Rekorde erzielen an Wohlstand, an Einkommen, an Freizeit, die wir haben, noch mehr Schönes und Großes und Gutes dem Leben abzugewinnen. Ich denke, dass Sie alle in Ihrer nächsten Nähe erschütternde Erlebnisse in diesen Tagen haben, wie Leute, um das Schönste im Leben zu gewinnen, viel aufs Spiel setzen. Ich las das vor ein paar Jahren in einer Zeitschrift, wie eine Frau dort schrieb, sie würde nach 8 Jahren Pflege ihren querschnittsgelähmten Mann verlassen. Nun soll da keiner so schnell von uns jetzt den Stein auf diese Frau werfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal 8 Jahre lang einen querschnittsgelähmten Mann zu Hause gepflegt hat. Und da sagt die Frau nach 8 Jahren, ich lasse mich scheiden. Es kann doch keiner von mir verlangen, dass ich mein kurzes Leben binde an den Mann. Ich möchte doch frei sein. Die Emanzipation unserer Tage ist ja an für sich nicht schlecht, nur die Frage, was setzt sich da aufs Spiel? Dass Menschen leben wollen, bloß wo wird man glücklich? Ich hätte gerne die Frau einige Jahre später gefragt, ob sie jetzt glücklich geworden ist, wirklich glücklich. Und wenn sie 4-mal um den Erdball chattet Oder wenn sie jeden Woche einen neuen Liebhaber hat, ob sie glücklich geworden ist in ihrer Freiheit. Denn das ist ja die Frage, die heute nicht mehr beantwortet werden kann. Wo kommt das Glück, die Füllung meines Lebens her? In unserer Zeit ist es wie selbstverständlich, wenn ein Mensch seine Gefühle auslebt. Gib denen Raum, leb deine Lust aus, lass dich gehen, verwirkliche dich, so wie du gerade es empfindest. Sind die Menschen glücklich geworden? In dieser ungezügelten Freiheit haben sie das gefunden, was ein Leben groß macht. Und das soll jetzt eine Frage an uns sein. Ich stelle fest, dass die große Einsamkeit unserer Tage davon herrührt, dass man sich nicht mehr binden kann. Und wenn ich durch meine Hochhäuser hier gehe und alle sagen, ich habe eigentlich niemanden, der nach mir schaut, und dann das große Heulen und Klagen beginnt, man hat alle Bindungen durchschnitten, man hat sich nicht mehr nach rechts und links gekümmert, auf der Suche nach Lebensglück und Freude. Und darum steht heute Morgen vor uns ein Mann, der sich bindet. Und der uns dies zeigen will, dass das Lebensglück darin liegt, dass man sich bindet. Nicht im Losreißen, nicht in der Freiheit meines Ich, das sich auslebt. Mein erster Punkt, gebunden für ein ganzes Leben. Man wird das heute bei uns vornehmlich in den Fragen der Ehe diskutiert und viele ungläubige Menschen unserer Tage sagen, das kann man sich ja gar nicht. Man kann sich doch nicht als junger Mensch binden für ein Leben. Wer kann denn entscheiden bis zum Tod? Kann sagen, ich nehme das mal vor für die nächsten Jahre, mache ich so eine Lebensgemeinschaft. Aber Bindung, nun ist das gar keine Frage, die uns bloß in der Ehe bewegen soll. Das wäre schlimm, wenn Sie das heute Morgen jetzt nur so verstehen würden. Das sollte uns bewegen im Blick auf alle unseren Bindungen, an dem Arbeitsplatz, wo wir sind, in den Familien, in denen wir leben, in den Bekanntschaften und dem Freundeskreis, wo wir sind, da, wo wir Verpflichtungen miteinander haben. Und in uns lebt ja nicht die Treue, sondern in uns lebt ein unruhiges Herz, das brodelt und sprudelt und das zieht nach allen Seiten. Wenn Sie die Bibel lesen, dann finden Sie immer wieder diese Beschreibung des menschlichen Herzens, das von den ersten Tagen, wo es Menschen auf der Welt gab, in ein unstet und flüchtig über diese Welt geht und sich nirgendwo binden kann und nirgendwo fest wird. Ich beobachte das und darf ich das Ihnen einmal sagen, nehmen Sie mir das ab, auch wenn ich Ihnen wehtue, dass ich das beobachte, auch in unserer Gottesdienstgemeinde. Da sind viele Leute, die sitzen da drin und hören sich die Predigt an, aber sie haben nicht eine Schwester und nicht einen Bruder im Glauben, mit dem sie beten können. Und dann laufen sie in diese und jene Versammlung. Sie dürfen zu uns kommen, aber sie sollen irgendwo Gemeinschaft erleben. Sie sollen sich binden, weil dort erst die Erfüllung ihres Lebens spürbar wird. Oder erliegen Sie auch dem Wahn, dass man meint, nur wenn ich mein Ich hemmungslos lebe, dort wo es mich gerade mit meinem Individualismus hinzieht, dort gehe ich hin. Und dann kommen manche, die sagen, ich war dort und jetzt gehe ich hier hin und sie sind wie eine Biene, die von Blüte zu Blüte fliegt. Er war ein merkwürdiger Mann, er war Soldat, das gilt in unseren Tagen nicht mehr viel, ein verachteter Beruf. Und dann war er ein Söldner, er war um Geld gekauft. Das sind Leute, die ums Geld alles machen. Und dann kann einer vielleicht sagen, genau so stelle ich mir die Killer vor. Der lässt sich bezahlen und dann macht er jeden Job um Geld. Er war Philister. Die Philister kennen wir doch als ein böses Volk, das Israel so zusetzte. Goliath war einer von den Philistern, trainierte Männer von einer außergewöhnlichen Größe. Und um das Leiden der Juden voll zu machen, es war ein arisches Volk, diese Philister, die in einer großen Völkerwanderung bis in diesen Raum dort verschlagen wurden. Ein Fremdling in Israel. Und er hätte doch klagen können, wie er ausgenutzt wird und wie sein Leben benutzt wird. Und als David auf ihn zugeht und sagt, du, Ittai, du bist ein treuer Mensch gewesen, aber die Dienstpflicht endet jetzt mit dem Tag der Revolution. Du bist entlassen, du darfst nach Hause gehen. Da sagt dieser Ausländer, dieser Fremde, der sagt, ich werde nie dich verlassen. Bis zum letzten Blutstropfen gehöre ich dir. Dem geschlagenen König, dem verfluchten König, dem die anderen schon die Steine nachwerfen, der geschändet barfuß den Ölberg hochsteigt, ich bleibe dir treu. Wenn Sie wissen wollen, was Treue ist, die Bibel zeigt, dann muss man das ansehen. Da gehört gar keine Blutsverwandtschaft dazu, da gehört keine Volksverwandtschaft dazu, nicht mal rassische Verwandtschaft gehört dazu, sondern dass sich einer bindet mit Leib und Seele. Das ist ein Entschluss. Wollen Sie überhaupt noch treu sein? Ich merke, wir sind von diesen Strömungen unserer Zeit ja bis in die Tiefen unserer Seele schon so angekränkelt, dass wir selbst so untreu sind, dass wir nicht mehr verlässlich sind. Heute Morgen habe ich auch ein Versprechen bei einem, das ich noch vom Gottesdienst einlösen wollte, einfach vergessen. Das sind ja nicht harmlose Dinge, wenn wir sagen, das machen wir am Sonntag früh und wir vergessen das. Wer im Kleinsten untreu ist, nehmen Sie das Leuchten und sagen, ich bin halt so ein vergesslicher Mensch. Oder ist das so, dass man sich darauf verlassen kann? Da ist einer, der hat sich gebunden mit Leib und Seele an einen. Warum war denn der Ittai ein so treuer Mensch? Denken Sie bitte nie, dass das irgendwo in einer Veranlagung drin steckt. In uns steckt nur die untreue Art. Wir sind ja alle so verlotterte Leute. Und vielleicht haben wir selbst lange Zeit mitgemacht, dass wir das Wort treu immer nur benutzen in der Verbindung treu doof. Und dann denkt man an so einen Dackel mit Watschelohren. Das ist einer, der treu ist. Einer, der dient in seinem Beruf. Einer, der an sein Wort gebunden ist, der das nicht nach dem Gutdünken umschmeißen kann. Einer, der sich an seine Prinzipien und an die Werte hält. Warum war denn der Ittai treu? Ich denke nicht, dass es in seiner philistäischen Gesinnung drin war. Die Philister waren ein kämpferisches Volk, die ihren Hass lebten. Es war die Begegnung mit dem großen Herzen Davids. Treue ist immer eine Erwiderung der Liebe, die man empfangen hat. Ich erzähle das so gern unseren jungen Leuten aus dem Lebensbild von Paul Fleming heraus, der das schöne Volkslied gedichtet hat, ein getreues Herz zu wissen. Das sei des höchsten Menschen Preis. Und er hat eine Braut gehabt, bevor er damals mit seiner Gesandtschaft als Arzt aufbrach, über Moskau nach Persien zu reisen. Er war viele Jahre unterwegs. Und wie er zurückkam, war die Braut mit einem anderen verheiratet. Der dieses Volkslied gedichtet hat, hat das Schlimmste erleben müssen, dass menschliche Treue nicht hält. Und da singt man dann in den Männerchören noch und sollte sich bewusst machen, dass es nicht stimmt, dass der Mensch in seinem Wesen so untreu ist. Und wenn sie dann kommen und erzählen und sagen, unsere Ehe, ich bin betrogen worden von meinem Mann, das ist ja, das ist das Elend unseres Menschenlebens. Aber jetzt brechen Sie doch nicht den Stab darüber, wenn Gott das mit uns gemacht hätte. Wenn Gott das mit uns gemacht hätte. Gottes Treue ist jeden Morgen neu. So was Großes kann man gar nicht verstehen. So war David mit dem Ittai. Das hat lange gebraucht, bis er ihn das fühlen lassen konnte. Das war schon auch bei David etwas Erlebtes aus der Treue Gottes heraus. Und die ganze Geschichte soll uns ja durchscheinend werden für die Liebe Jesu, die er uns erweist, diese große Treue. Wo ist solch ein Herz zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem heiligen, teuren Blut? Soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich dem nicht Treue schwören, Treue bis zum Tod und Grab? Das Nächste. Es war ein Schwur an einem dunklen Tag. Man kann ja solche Treuegelübde gerne machen beim Mondenschein, wenn man nicht so genau sieht, wie die Liebste aussieht im Sonnenlicht, dann schwören manche und ein paar Jahre später sagen sie, ich habe mich doch getäuscht in meiner Frau oder in meiner Braut, sie ist gar nicht so hübsch und so gescheit, wie ich meinte. Da reden die Menschen immer von der Enttäuschung ihrer Treue.
Aber achtet mal drauf, wo der Ittai seinen Schwur leistete. Er sagte diesen Schwur nicht am Krönungstage Davids. Als die großen Festlichkeiten liefen, er rief ihm das nicht zu auf den brausenden Festen, wo man sowieso lockere Sprüche macht, sondern am Tag der Demütigung. Dort, wo die anderen auch noch David ihren Hassworte nachbrüllten, dort gab Ittai seinen Treueschwur. Und jetzt habe ich eine Bitte. Machen Sie Ihren Schwur der Treue zu Jesus. Nicht nur auf dem Hintergrund erfahrener Wunder. Wir leben heute wieder in einer Zeit, wo bei vielen Mitchristen eine Jesus-Begeisterung der Hintergrund ist. Sie sind so erfüllt von dem, was sie erleben. Und das kann man mit Jesus Großes erleben. Seiner Siege, seiner Hilfe und seines Beistandes. Ich schwöre dir am Kreuzestamm, heißt es in einem Lied, als Untertan. Dort, wo du verachtest, da hängst, Jesus, in deinen Wunden und in deiner Qual. Mein Ja zu dir soll allein deshalb kommen, weil ich weiß, du führst Menschen auch die Leidenswege. Wir erleben viel von Wundern Gottes durch Hilfe, auch in Krankheitsnot. Das wissen wir, dass das geschehen kann. Und doch wollen wir unseren Schwur nicht nur am offenen Grab, am Ostertag leisten, sondern unter dem Kreuz Jesu, wo wir wissen, dass er seine Leute auch durch die Leiden der Welt hindurchführt. Einen Schwur, der durchhält, weil er selbstlos ist. Der Ittai sucht nicht etwas für sich. Da gibt's nichts mehr zu erben, als David auf der Flucht war. Da hat man keinen Vorteil mehr davon. Das ist ja das, was so typisch ist für die menschliche Treulosigkeit, dass man die Treuebindung aufgibt, wenn man nur einen kleinen Vorteil bekommt. Dann fühlt man sich nicht mehr dran gebunden. Ittai war ganz anders. Es war Liebe von innen heraus. So soll unsere Jesusbindung sein. Johann Heermann, der große Liederdichter, hat ja viele Lieder uns im Gesangbuch geschenkt. Er ist im Alter durch so schweres Gichtleiden hindurchgegangen, dass er weder liegen noch sitzen konnte. Man hat ihn über Jahre hinweg in einer Ecke, so wird berichtet, hängen und stehen lassen in seiner großen Qual der Schmerzen. Und wenn manchmal in unseren Tagen Leute kommen und sagen, oh, wo sind deine Wunder? Dann sagen sie den Vers von Johann Heermann aus dem Lied Herzliebster Jesu, wo es dann heißt, ich werde dir zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen nehmen zu Herzen. Da wollen wir einander stärken, auch wenn das durchlitten sein muss, aus Treue zu dem, der selbst durchs Leiden ging. Und noch einen letzten Gedanken. Es ist eine ganze Hingabe. Der Ittai sagt, es gerate zum Tod oder zum Leben. Da wird dein Knecht auch sein. Wenn Sie sonst ein wenig sich in der Bibel auskennen, das Wort Gottes liebt sonst solche großen Treuebekenntnisse gar nicht. Wir haben ja auf unserer kleinen Kirche auch einen Hahn. Nicht wegen dem Wetter, sondern der soll uns daran erinnern, an den Treueschwur des Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der hat ja auch gesagt, Jesus, ich will für dich sterben, auch wenn ich für dich sterben müsste. Und Jesus war sehr abweisend gegenüber solchen großen Worten, die man da sprechen kann. Ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Und Jesus war auch dort ganz kühl abweisend und sagte, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Gruben. Weißt du, was du sprichst? Jesus will keine leichtfertige Bindung haben. Und doch, da dürfen wir wieder anschließen an die Predigt vom letzten Sonntag. Wo Jesus von uns das Ja will, wer mir nachfolgen will, der erfährt es. Und wo uns Jesus aufruft, dass wir uns an ihn binden, aber es ist nicht das menschliche Ja allein, sondern so wie Sie es sehen können, durch all die ganzen Gestalten des Glaubens hindurch, wo ein Jakob am Ende seines Lebens bewegt dasteht, nachdem er immer meinte, er müsste dafür kämpfen, dass der Segen Gottes in sein Leben kommt. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Und das bewegt mich auch an diesem Morgen. Wenn wir so viel Liebe und Treue Gottes erfahren, unverdient, dann sollten wir nicht bloß bei der Bewegung stehen bleiben, sondern sagen, Herr, jetzt nimm mich ganz hin. Bis zum Kleinsten will ich treu sein, bis zum Bleistift, der auf meinem Schreibtisch liegt. Und bis zu jedem unrechten Gut in meiner Tasche, das ich in Ordnung bringen will, um des Segens willen, der allein von dir kommt. Herr, mach mich ganz treu. Gott ist treu. Ist keine menschliche Eigenschaft. Wir legen sündigen Menschen göttliche Eigenschaften bei. Und Gott will uns ganz treu machen. Und er sucht auch an denen, die für ihn Dienst tun, nichts anderes als Treue. Nicht Können, nicht Begabung, nicht was sie erlernt haben, Treue sucht er. Dass wir es heute mit diesem Gottesdienst festmachen und sagen, wo du bist, Herr, da will ich auch sein, das sei Leben oder Tod. Du weißt ja, wie ich das Leben wähle, aber wie du es mit mir vorhast. Und wo du bist, da will ich auch sein. Ich will mich zu dir durchschlagen und dort will ich öffentlich auftreten. Ich will für deine Sache eintreten. Ich will nimmer feige schweigen, wenn deine Ehre in den Dreck getreten wird. Ich will dir treu sein und dir dienen. Nur wer sich bindet, findet des Lebens Glück. Man kann ein Leben lang nicht spielen, man kann nicht unverbindlich im Glauben sein. Wie viele schwanken wie ein Rohr hin und her und sie finden nie Erfüllung und Frieden im Glauben. Ich frage sie heute im Namen Gottes, ob sie sich binden mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Sein in Treue für ihn. Amen.